Kochbuchcheck, der Podcast von und mit Gregor Wagner.
Das bist du.
Guten Tag.
Patrick Lindner.
Das bist du.
Guten Tag.
Guten Tag, guten Tag, guten Tag. So.
Ja, ich wollte dir eine kleine, ganz kleine Geschichte erzählen.
Ja.
Ohne dass ich jetzt großartig recherchiert habe oder irgendetwas gemacht habe. Es ist einfach eine persönliche Erfahrung von gestern im Rausch, Kaufrausch durch Köln gelaufen und habe gedacht, ach, ich brauche ja noch ein paar Gewürze.
Ja.
Und ich habe in meiner Schublade, in meiner eigenen Küche, das ist auch ein blöder Satz, ich habe in meiner Schublade, in meiner eigenen Küche, habe ich jetzt,
du hast in
kennst du das, du sagst was und ich habe eine eigene Küche.
Ja.
So, also, ich kaufe diese Dosen, diese grünen Dosen von diesem Gewürzhersteller.
Ja.
Und dann habe ich 4 Gewürze gekauft und habe über 30 Euro bezahlt. Und ich rede jetzt nicht von Safran oder solchen oder Muskatblüte oder Matzisblüte oder wie auch immer, sondern ich rede von Kreuzkümmel, Paprika, Garam Masala und das vierte fällt mir jetzt nicht ein.
Okay.
Und das muss ich sagen, also...
Teuer.
Sehr. Oder?
Ist das Bio? Ja, ne?
Das habe ich. Ist das Bio?
Ist das in diesem kleinen. Ist das von. Ist es nicht Gewürzamt, ne?
Doch.
Ach so, Gewürzamt.
Jetzt hast du es gesagt.
Ja.
Also, das, müssen wir das schneiden? Wir werden dafür nicht bezahlt.
Nein.
Also, ich habe gerade gesagt, dass ich selber bezahlt habe.
Ja.
Aber dann können wir es ja sagen.
Ja,
ja okay.
Nee, das ist kein Bio. Das ist tatsächlich kein Bio. Das war damals. Der sagte damals noch zu Lebzeiten, hatte ich das mitbekommen, dass er das irgendwie ablehnt, dass er ja viele Produzenten irgendwie hat, die jetzt nicht biozertifiziert sind, aber das schaut, dass er sehr gute Gewürze einkauft.
Ja. Ich glaube, ich muss da einfach umdenken in nächster Zeit. Weil ich habe schon umgedacht bei Korianderkörner. Ich brauche wahnsinnig viel Korianderkörner, also wirklich viel.
Ja.
Und habe mir den Preis schon vor einem Jahr angeguckt von dieser kleinen Dose und habe gesagt, das kann ich mir nicht leisten.
Ist klar. Da könnte ich jetzt einige...
Ja, es ist wirklich so, weil du so viel, du brauchst halt, wenn du da einen Esslöffel oder 2 Esslöffel von brauchst und das mörserst oder wie auch immer, dann ist die Dose leer. So, und dann hast du ganz viele, das macht keinen Sinn.
Mein Tipp wäre mal Asiamarkt. Geh mal in Asiamarkt in diesen Plastik.
Ganz genau. Das hat der Herr Linke getan.
Okay.
Und dann hat er so eine Riesenbox Korianderkörner gekauft. Dann habe ich gedacht, ey, ich habe für diese Riesenbox so viel bezahlt wie für diese kleine Metalldose.
Ah, und hast du einen Unterschied geschmeckt?
Nein.
Okay, das ist ja ein Learning. Dann hoffen wir, dass die Pestizide sich da nicht zu sehr...
Okay. Meinst du, daran hängt es dann am
ich
Preis?
Keine,
daran
ich weiß
macht sich
es
der Preis für das Pestizide?
Ich weiß nicht. Oft habe ich ja das Gefühl, dass die Verpackung dieser Gewürze teurer ist als,
du sagst es.
als der Inhalt.
Ja, auch diese Gläschen mit Korken und sowas, das kostet ja alles ein Heidengeld.
Ja, das ist ein Heiden. Das kostet.
Also so ein Korken und so, das ist schon viel, das ist viel Verpackung.
Das ist ja auch nur Geschenkartikel.
Ist so, ne?
Ja.
Viele Gewürze werden tatsächlich als Geschenk so, ach, dann packen Sie das noch mit ein, das sieht hübsch aus.
Und dann gibt es ja auch noch Bratkartoffelgewürze oder sowas. Wer braucht denn sowas? Also ich habe es noch nie benutzt, gebraucht.
Ja, du hast mir ja sogar dein Stampfkartoffelgewürz geschenkt.
Ja, das stimmt.
Von der Firma mit den kleinen grünen Dosen. So, Stampfkartoffelgewürz.
Hast du benutzt?
Ich benutze das öfter mal,
Um es wegzubekommen oder ist das...
So. Was? Ein böse Ader?
Nein,
nicht um es weg. Ich finde es ganz nett.
Ja,
es hebt. Du sagst ja, das schmeckt dann immer gleich alles. Ne? So.
Ja, ich weiß, was ist denn da drin? In Stampfkartoffel kommt Salz und Muskat und ein Haufen Butter. Fertig.
Ja.
Brauchst du da noch was?
Nein, da braucht es viel Butter. Viel Butter. Nein, das braucht es nicht, aber das ist halt so eine Gewürzmischung, wo du manchmal, mein Gott, das kann man mal machen.
Ja, kann man, ja von mir aus. Ich brauche das.
Also
ich habe lieber die Einzelgewürze.
Gut, man muss natürlich hinterfragen, wenn so eine kleine Dose dann 8-9 Euro oder so kostet, dann muss man natürlich fragen, mal, das ist ja nun wirklich Käse jetzt. Ne? Obwohl Käse ist, glaube ich, nicht drin.
So, also, wer weiß.
Wolltest du noch was sagen? Du wolltest mich überraschen. Überrasch mich doch.
Mit einem Thema?
Bitte.
Ja, ich hatte letztens einen Artikel gelesen mal wieder. Woran erkennt man, dass man ein Restaurant nicht betreten sollte? Weißt du das? Hast du da?
Und der Google-Bewertung.
Ach so.
TripAdvisor Google-Bewertung. Okay. Dann weißt du schon, lass mal.
Ja, guckst du dann immer bei TripAdvisor.
Ah, ich probiere ja, bitte?
Guckst du immer bei TripAdvisor?
Nein, damit kannst du dir ja alles versauen.
Ja.
Also kannst du dir Urlaube versauen, das macht keinen Sinn. Ich gucke da gar nicht mehr. Ich kenne auch kaum noch Gastronomen, die das ernst nehmen. Also es war ja damals mal ein Hype, ich sag mal so vor 5 Jahren noch, 6 Jahren war das, fasste das die Gastronomen und auch an, wenn dann irgendwie einer geschrieben hat, ja, es geht gar nicht. Mittlerweile ist denen das völlig egal.
Ja, ist das so?
Ja, ich kenne viele Gastronomen, die da gar nicht mehr reingehen. So, ach, sollen sie alle schreiben.
Ja, ich glaube, Google-Bewertungen sind immer noch böse. Ne? Schlechte Google-Bewertungen sind nach wie vor böse. Aber was auch der Melzer mal sagte, was so unfassbar unfair ist, ja. dass die Bewertungen für immer drin stehen. Ne? Für immer. Also du hast als Gastronom, ja. hast du dann mal eine schlechte Zeit oder was, oder was, oder einen schlechten Abend oder was auch immer, oder einen schlechten Gast, der schreibt eine schlechte Bewertung, die bleibt drin, für immer.
Ich glaube ja, viel öfter sind das schlechte Gäste, die einfach einen schlechten Tag hatten und dann ins Restaurant gehen, dann war dieser Restaurantbesuch einfach auch die falsche Entscheidung an dem Tag.
Ja, ja.
Weil der Gastronom kann deinen Tag nicht retten.
Genau, hast dich mit der Frau gezofft
oder
was?
Genau, das ist das Thema. Und wenn du dann da sitzt oder eben du hast eine tolle Bewertung gelesen, der Laden so, und du hast eine schlechte Laune, gehst rein, so, jetzt will ich doch mal sehen, was der kann. Ne? Mhm. Dann kann der ja liefern, was er will. Dann wird er es dir nicht recht machen. Und das ist das eigentliche Problem. Und ich finde immer, bevor man so eine Bewertung schreibt, sollte man sich vielleicht mit dem Gastronomen persönlich auseinandersetzen. Ja? Und nicht alles wegschieben und sagen, ja, war ganz nett oder wie auch immer. Nee, man kann doch sagen, nee, wissen Sie was, das hat mir jetzt heute überhaupt nicht geschmeckt.
Ja, manchmal schreibe ich, also ich schreibe, wenn mir was besonders gut gefallen hat, schreibe ich gerne Bewertung. So. Ganz selten schreibe ich schlechte Bewertungen, dann, wenn ich, letztens bin ich dann verarscht worden auch im Restaurant, ne? Also dann wollte ich dann bezahlen, habe natürlich vorher nicht gefragt, ob das auch mit Karte geht. Dann wurde mir dann gesagt, ich war Walk-in, also ich hatte nicht reserviert. Dann wurde mir dort gesagt, nein, ich könne nur bar bezahlen. Gut, habe ich nicht. Dann lasse ich meinen Personalausweis hier und dann gehe ich halt zur nächsten Bank und musste dann nachts irgendwie dann durch die Gegend latschen, um einen Bankautomat zu suchen. Es ergab sich so, dass ich dann, ich sag mal, 2-3 Wochen später zufälligerweise mit einem anderen Bekannten dort essen war. Und der ist da seit Jahren Stammgast. Und der hat wie selbstverständlich seine Karte gezückt und sagt, ja, wie immer, mit Karte.
So. Okay.
So. Und das da, ja, wer das ist ein komisch. Schelm, wer Böses dabei denkt, ne, was ist der Vorwurf steht ja oft gerne im Raum, dass Gastronomen die Karten ablehnen, das aus Gründen tun.
Ja. Das ist.
Oder so gerne mal dann auch Leute, die vielleicht nicht.
Ich glaube, das wird richtig schwierig. Ich glaube, dass
die nicht im Reservierungsbuch stehen, ne, dass die dann vielleicht auch nicht, weiß ich auch nicht, dass man die dann lieber bar bezahlen lässt.
Ja, das mag sein.
Ich fühlte mich verarscht.
Das zu Recht.
Und habe eine Bewertung geschrieben.
Ja.
Die wurde auch 3-4 Mal von Google abgelehnt. Ich musste dann immer ein bisschen umformulieren. Aber
am Schluss hat es dann geklappt. Gut, vielleicht warst du mit deinen Verbalausdrücken nicht so ganz Google-konform.
Doch.
Ja?
Ja, nee, aber auch so Sätze wie ein Schelm.
Die Fäkalsprache lässt Google, glaube ich, nicht zu.
Nee, sowas wie ein Schelm, wer Böses dabei denkt. So, das wird sofort. Nein, das geht nicht.
Ich glaube ja, dass das sowieso heutzutage für Gastronomen ganz schwierig ist mit den Kassensystemen. Also es ist, glaube ich, nicht mehr so einfach mal was wegzustornieren.
Ja, deswegen gibt es ja auch eine Menge Läden, die nur Bargeld lacht.
Ja, genau. Apropos lacht.
Ja?
Sollen wir mal lachen? Lachend beginnen? Lachend in diese Folge gehen?
Ja,
also
gerne.
Wie wäre es denn, wenn wir uns mal kurz vorstellen? Also, wer du bist, weiß man ja. Aber wir sind ja leidenschaftliche Hobbyköche. Einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler und der andere ist der bessere Koch.
Ja.
Wir stellen euch in jeder Folge, wie auch heute, 2 Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben.
So ist das, Patrick.
In welcher Rolle auch immer.
Ja, das hast du schön gesagt.
So ist's. Heute bei uns zu Gast ist eine Dame.
Ja, willst du den Namen aussprechen?
Nein, das machst du.
Das ist Denise Sniegole. Wachter. Ich hab's versucht.
Ja, sie wird dich dafür lieben. Sie wird dich dafür lieben. Was es damit auf sich hat, Spoiler, das
erfahren wir später.
Ja. Ne? Cliffhanger, nicht Spoiler.
Ja.
Spoiler wäre ja, wir hätten jetzt schon was gesagt.
Ja, genau.
Aber haben wir ja nicht.
Nee, haben wir
Cliffhanger
nicht.
Ist dranbleiben. Ne?
Ja, genau.
Mein Gott, ich muss diese Fernsehsprache, ich weiß gar nicht. So, wollen wir denn mal in Medias Gedöns Res gehen?
Check 1.
So, ich bin Check 1.
So sieht es aus.
So ist's. Und ich habe ein geniales Buch dabei. Ja, jetzt musst du sagen, wie, du hast ein geniales Buch dabei. Ja,
wie, du hast ein geniales Buch dabei.
So heißt es aber auch. Also es heißt auch Geniales Gemüse.
Ach so.
So ist's. Von Caroline jetzt weiß ich nicht, bin nicht des Französischen der Sprache so mächtig, Le Guyon oder Les Guyons, L-E-S-G-U-I-L-L-O-N-S. Man möge es mir nachsehen, ich kann es leider nicht.
Gut, kann man, ja.
Ist also, das Buch ist von einer Französin.
Wie heißt sie?
Bitte?
Wie heißt sie nochmal?
Das wird eine spaßige Folge heute.
Nee, ich habe dich gerade nicht verstanden.
Ja, also, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht gar nicht um die Autorin. Du wirst lachen. Es geht in diesem Buch gar nicht um diese Autorin. Ah. Es ist nämlich eines der wenigen Bücher, die ich kenne, in denen von der Autorin oder über die Autorin nichts gesagt wird.
Ja.
Nicht ein einziger Satz.
Okay.
Null.
Okay.
Komplett, also Frau Caroline Le Guyon, so nenne ich sie jetzt einfach mal, findet in diesem Buch nicht statt.
Oh, das ist aber schade
für sie. Das ist schade für sie, aber das ist halt so. Aber also viel weiß man nicht von dieser Frau. Dr. Google kommt da auch nicht so viel weiter. Sie ist Französin, sie ist Influencerin, Autorin, Köchin und Foodstylistin. So okay. Viel habe ich rausbekommen. Gut. Wichtig sind vor allem heute Follower. Also davon hat sie ein paar. 78.000, das ist ja schon ordentlich. Ne?
Ja.
So. Und vielleicht werden es jetzt auch mehr durch uns, man weiß es nicht.
Bestimmt.
Selbst der Verlag, das ist
wir,
der
wir
Verlag.
Wir verlinken das in den Shownotes, ne? Das die, tun wir. Ja, das machen wir.
Selbst der Verlag, also Knesebeck ist der Verlag, hat auf seiner eigenen Seite nur einen Zweizeiler übrig für die Autorin.
Ja.
Das war's. So, aber sei's drum. Das Buch. Möchtest du es mal in die Hand nehmen oder sehen?
Gerne.
Es ist ein sehr dicker Wälzer, möchte ich mal sagen. Es ist schon, man hat da schon ordentlich was in der Hand.
Mhm.
Und das bringt uns auch direkt zum Buch, weil über die Autorin müssen wir nicht weiter sagen. Es heißt Geniales Gemüse, das habe ich gesagt. Es ist kein rein vegetarisches Buch. Es findet sich auch immer wieder mal Hühnchen, Garnelen, Schinken, Fisch, also Forelle, Lachs, Makrele, auch Kalbfleisch etc. findet sich da drin. Aber bei rund 160 Rezepten, ganze Menge Holz, auf 270 Seiten spielt Fleisch eine echte Nebenrolle.
Sieht schön aus.
Das geniale Gemüse steht im Vordergrund. Und wenn es genial heißt, dann ist es das auch zum Teil. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Das Vorbild der berühmten Hasselback-Kartoffel, das kennst du ja, diese
aufgeschnittene.
Dünn aufgeschnittene.
Man Holzstäbchen vorne, hinten, ne? Dann schneidet man dann ein und nicht durch.
Ja. Du bist wirklich ganz weit vorne, was das angeht.
Ja.
Kochtechnik.
Ja, ich bin Dr. Hasselblatt.
So.
Das nennt man mich.
So ist's. Und hier macht sie aus dieser Hasselback-Kartoffel macht sie einen Butternut-Hasselback. Also mit dem Butternusskürbis. Mhm. Ja, und dann macht sie noch ein bisschen Honig und Ziegenkäse und Salbei dabei. Wunderschönes Foto auch, wie das gemacht ist. Richtig gutes Rezept. Toll. Asiatische Spaghetti-Kürbisnudeln. Findet man auch viel zu selten. Man nimmt immer heutzutage den Hokkaido oder den Butternut, aber es gibt auch noch den Spaghetti-Kürbis. Und wenn man den im Ofen gart und dann das Fruchtfleisch mit einer Gabel rauskratzt, das weiß ja, du müsstest das ja auch als toller Koch, der Hasselback, Dr. Hasselback, das ist. Dann zerfällt das tatsächlich zu so einer Art Nudel. Deswegen heißt er ja auch Spaghetti-Kürbis. Ne? So. Großartig. Blumenkohlpizza macht sie.
Also bekommt man den so?
Bitte?
Bekommt man den im Supermarkt?
Ja, natürlich, man muss nur gucken.
Ja, muss man gucken.
Es gibt auch den Riesenkürbis und es gibt verschiedene Kürbissorten.
Ich weiß.
Muskatkürbis finde ich besonders lecker.
Ja, den mag ich auch sehr gern.
Ja.
Ja, gut.
Es ist gerade Kürbiszeit. Hallo. Mhm, willkommen.
Ich weiß, ja. Ja, die meisten im Hokkaido, der ist immer verfügbar und so schön praktisch, weil man den nicht schälen muss. Ne?
Also, Aber ganz ehrlich, den Butternut-Kürbis kannst du mit dem Sparschäler wunderbar schälen. Mhm. Das geht ganz, ganz einfach. Und du hast weniger Gedöns zum Rauskratzen.
Wie heißt der mit dieser Flaschenform? Ist das der Butternut? Nee, wie heißt der dieser Flaschenform?
Der Butternut sieht aus wie so eine Birne.
Ja, dann meine ich den. Okay. Mhm. Mhm. Ja, den mag ich sehr gerne auch.
Tja.
Ja.
Schön, dass du den auch sehr gerne magst.
Ja.
Was machst du sonst noch so gerne, Dr. Hasselback? Wahnsinn. Also, wenn wir von genialen Sachen haben, Blumenkohlpizza macht sie auch. Das ist ein sehr einfacher Pizzaboden aus Blumenkohl. Also ganz klein mal, so wie Blumenkohl grießt, dann ein bisschen ausdrücken und dann kommen da ein paar Eier rein und dann ist das eine großartige, schnelle Geschichte.
Okay. Wird belegt dann oder was?
Ja,
Okay.
Mit Burrata, also sie macht das, glaube ich, mit Burrata und mit Rucola und solche Sachen.
Oh, spannend. Käse.
Das ist sehr, sehr köstlich. Erbsensalat mit Erdbeere war für mich auch neu. Also die Erdbeere mit Erbsen kombinieren, fand ich. Sellerie-Gratin aus Stangensellerie, auch was anderes. Oder Ackerbohnen-Gaspacho mit Bärlauch. Okay. Jetzt haben wir natürlich gerade keinen Bärlauch, können wir nicht ausprobieren, aber so. Nur zu ein Stück weit Gänsefüßchen oben, genial. Ne? Und eben auch viel Steckrübe. Bei uns ist das ja nicht gern gesehen, Steckrübe. Hat ja den geschichtlichen Hintergrund. Viele Ältere mussten sich ja mit Steckrübe
über den Krieg retten.
So. Ja. Sie macht daraus eine tolle Suppe mit Datteln und diesen vier Gewürzmischungen. Quatre Espices, oder wie das heißt. Mhm. Crumble mit Ziegenkäse und Honig. Also wirklich großartig. Es geht um 50 Gemüsesorten. Das habe ich natürlich nicht genau recherchiert. Das tut mir wahnsinnig leid, welche Gemüsesorte jetzt fehlt. Aber bei 50 Gemüsesorten, wenn wir jetzt 50 aufzählen sollten, würden wir wahrscheinlich auch schon an unsere Grenzen kommen. Ne?
Ja, das stimmt.
So.
Ja.
Das Ganze in einer saisonalen Aufteilung. Es beginnt, und das wohl, weil das Buch jetzt rausgekommen ist, mit dem Herbst und dem herbstlichen Gemüse. Was ist aber ganz schick, weil wenn man es jetzt kauft, dann muss man nicht bis ganz nach hinten blättern, sondern kann von vorne anfangen zu kochen.
Kann direkt aufschlagen, anfangen zu kochen.
Sofort durchkochen.
Wie praktisch ist das denn?
Ja. Dr. Hasselback, das für Sie. Also es geht dann los mit, ich will jetzt nur mal für den Herbst jetzt sagen, wie das sich gestaltet. Den Rest kann man sich ja dann denken. Es geht jetzt im Herbst los, natürlich mit sehr viel Kürbis. Daraus macht sie aber eine sehr schöne, sie kombiniert den Butternut mit Apfel, also eine Kürbis-Apfelsuppe. Dann macht sie auch mal eine Lasagne. Eben auch Avocado, russische Eier mit Avocado-Mayonnaise, rote Beeten-Gnocchis, Mangold viel, eine Frittata, mal Spaghetti mit Mango, Pilze, gefüllte Pilze, Fregola Sarda, das liebe ich ja, daraus macht sie ein Risotto mit Pilze, Kohl, Grünkohl spielt eine große Rolle, Salat mit Bacon und Parmesan, kombiniert sie den Grünkohl, auch spannend. Dann Schalotten. Auch mal so, ne? Dass man sagt, man macht aus Zwiebeln, also aus Schalotten, mal eine kleine eine Tartatin oder kleine Flans. Kichererbsen-Curry war auch lecker. Steckrüben haben wir schon gesagt. Und so geht es dann weiter in den Winter, in den Frühling, in den Sommer. Da ist ja bei uns in den Supermärkten ist ja die nicht nur die Bio-Verfügbarkeit, sondern die Verfügbarkeit von allem Gemüse eigentlich
rund um den Globus
und immer verfügbar. Ja. Das heißt, man blättert halt an diesem, was ich auch gemacht habe zum Kochen und zum Gucken, also gefüllte Paprika ist ganz hinten, das ist ein Sommerrezept. Das habe ich gemacht, weil das einfach ganz, ganz großartig aussah und ich gedacht habe, oh, das muss ich machen und es war auch sehr köstlich. Zumal sie das nicht in Tomatensoße ertränkt, wie man das so kennt, sondern sie gart einfach den Paprika so in der Pfanne mit beziehungsweise im Ofen mit Olivenöl und Aromaten und danach wird er gefüllt.
Okay.
Ja, mit Orso-Nudeln, die liebe ich ja auch sehr.
Ja.
Also, wenn man bei Amazon beispielsweise dieses Buch anschaut und bestellen möchte, dann gibt es über dieses Buch keine Bewertungen. Und ich habe auch sonst über dieses Buch kaum Bewertungen gefunden. Also es wird kaum großartig besprochen, dieses Buch. Eigentlich schade. Läuft ein bisschen unterm Radar.
Wie aber dafür sind wir ja da, oder?
Aber dafür, so siehst du, da schließt sich der Kreis. Dafür sind wir da.
Ja.
Was diesem Buch wirklich sehr gut tut, es ist zwar ein grünes Buch, also viel Gemüse, was vielleicht den einen oder anderen abschrecken möge.
Aber Gemüse ist das da.
Absolut. So, ja. Aber das zeigt es eben nicht. Im Sinne von, es hat nicht den alternativen Touch, sondern eher den derben, rustikalen. Also so ein bisschen Landhaus, will ich auch nicht sagen, aber rustikalen, derben Barbecue-Touch irgendwie sowas. Man möchte fast meinen, man möchte auch Männer für dieses Buch begeistern. So habe ich so das Gefühl, als wenn, wobei ich das jetzt nicht despektierlich dass Gemüse weiblich wäre, aber man hat so das Gefühl, man möchte die männliche Käuferschaft auch damit irgendwie animieren. Die Bilder sind alle sehr klar und natürlich. Und der Untertitel sagt noch, das habe ich vergessen, koch dich um die Welt, glaube ich. Ne? Koch dich um die Welt mit heimischem Gemüse. Will so viel sagen wie, es sind verschiedene Kochstile drin oder Kochdinger. Es ist also asiatisch, mal
indisch, aber dann halt mit heimischem Gemüse.
Und aber eben mit heimischem Gemüse. Und es sind dann aber doch wirklich sehr gut nachzukochende Alltagsgerichte. Die Zutaten, wie gesagt, bekommt man in jedem Supermarkt. Und es ist auch ein Buch für jeden Tag, mit dem man sehr gut jeden Tag zaubern kann. und was auch Spaß macht. Mhm. Und es ist eben auch, und das mag ich auch immer sehr, ist ein gutes Restebuch. Jetzt wirst du sagen, wie Restebuch? Ach, ja, so. Du hast da noch irgendwie Gemüse im Kühlschrank. Ja. Hat man ja oft, ne? Man sagt, ach gut, ich habe da noch 3-4 Karotten rumstehen. Ja. Dafür liebe ich dieses Buch. Dann gibt es nämlich lobenswerterweise vorne im Buch ein Zutatenregister, wo ich dann gucken kann, was habe ich noch? Was kann ich daraus machen? Und hinten, wenn man schon weiß, wie das Buch funktioniert, nochmal ein Rezeptregister. Das finde ich ganz großartig. Das Rezeptregister dann auch noch nach Ernährungstypen geordnet, also Veggie, Vegan, Flexitarier.
Okay.
Muss ich sagen, toll. Gut. Dafür, dass man über die Autorin nichts weiß, dafür, dass dieses Buch leider unterm Radar läuft, möchte ich sagen, möge man sich dieses Buch bitte anschaffen. Mhm. Wir vergeben Kochpots.
Ja.
Das tun wir in jeder Sendung
von
reichlich.
Von 0 bis 10. Von 0 bis 10.
Und ich gebe diesem Buch 8,5 Punkte.
Ach, schau mal an. Mhm. Toll. Das ist ja dann ein richtiger Tipp.
Sehr gut. Das ist ein sehr schönes Buch.
Ja. Knesebecken macht eh sehr schöne Bücher. Ist eher ein Verlag, der ist jetzt nicht so... Weiß ich auch nicht. Ich will nicht sagen, er läuft unterm Radar.
Nein.
Aber der ist nicht so AT und
sind, haben mehr Kochbücher.
Ja, ja.
Achso, sagen wollte 30 Euro kostet das.
30 Euro, okay. Mhm. Sehr gut.
Ja.
Sehr gut.
Ja, ich gebe es jetzt wieder her, weil das möchte ich selber wieder mit in die Küche nehmen. Es gut. Ist einfach, das findet bei mir in der Küche statt, weil das ist, ich mag das ja sehr.
Sehr schön.
Du hast gefragt, ob wir zu viel Gemüseküche haben. Ich finde nicht, dass wir zu viel Gemüseküche haben.
Nee.
Gemüse ist doch gerade, du hast doch letztes Mal, haben wir doch diese Trendforscherin gehabt, die sagt auch, Gemüse ist doch der Star.
Ja. So. Genau. Und außerdem ist es ja nicht nur Gemüse.
Nein,
das ist ja, ne?
Das
und,
ist richtig.
Ja, und saisonale Küche ist ja Gemüse, weil Fleisch hat ja keine Saison, oder?
Was ich schön finde, ist, dass das so nach Saison geordnet ist, auch die Gemüsesorten geordnet ist. Ich glaube, da draußen wissen viele gar nicht, welches Gemüse hat eigentlich, welches Gemüse ist denn gerade in der Saison?
Ja, wobei so diese Saisonkalender ja inflationär in den Büchern ist. Also wer sich dafür interessiert.
Das ist absolut richtig, aber du könntest es, also wenn du jetzt.
Im Supermarkt sieht man das nicht.
Nein, also vom Supermarkt dürftest du nicht davon ausgehen, da würdest du jetzt auch Erdbeeren bekommen.
Ja. So. Ja klar, und du kriegst doch, Kartoffeln kriegt man auch immer.
Immer?
Ne? Immer irgendwann gibt es noch mal Frühkartoffeln und dann denkst du, ach ja, guck mal.
Ach guck mal, die sind ja früh. Morgens um 7. Oh, guck mal hier, das ist meine Frühkartoffel. Ja. Schade. So. Müssen sich mehr Menschen mit auseinandersetzen.
Ja, vielleicht.
Vielleicht.
Dann wird es auch billiger.
So.
Ne? Ich habe
Gregor,
ja,
du hast doch noch...
Ich habe noch ein Buch.
Dr. Hasselback hat für uns was.
Check 2.
Jetzt reisen wir aber mal ganz weit weg. Ne?
Ja, es geht in den Norden.
Ja.
Also so, Nordosten.
Mhm.
Und zwar gibt es jetzt Sterneküche oder Sternküche beim Kochbuchcheck.
Sternküche?
Ja. Von Denise Sniegoule.
Würde ich mir gerne nochmal anhören wollen.
Und zwar von Denise Sniegoule. Wachter.
Meine hieß Caroline Le Gouillon.
Okay.
Caroline Le Gouillon.
Wie ist Sniegoule? Ja, das ist auch nur der zweite.
Was spricht man denn da, wo du
Denise Wachter.
Was spricht
von
man da?
Von Denise Sprache? Nein, ich wollte gerade wegen der Sterneküche.
Ach so.
Denise ist Genuss- und Kulinarik-Expertin des Stern-Magazins.
Ach, daher der Witz.
Ja, daher der Witz. Ne, das ist stark. Leitet dort das Ressort Genuss und Kulinarik. Veröffentlicht dort regelmäßig Kolumnen, Interviews und Rezepte und diese teilweise auch vor der Kamera.
Mhm.
Vilnus.
Wie
ich
bitte?
Vilnus. Das Buch heißt Vilnus.
Wird aber anders geschrieben.
Vilnius wird es geschrieben, Vilnus ausgesprochen, nach der litauischen Hauptstadt. Litauen, da sind wir halt. Ne? Litauen ist das von den... Baltikum-Staaten ist das am südlichsten, das, was an Polen grenzt.
Mhm.
Nur mal, um das einzuordnen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das
für die, die geografisch nicht ganz so auf der Höhe sind wie du.
Ja, aber es ist doch, man sagt immer Estland, Lettland, Litauen. Ne?
Mhm.
Das geht dann halt von oben nach unten, nicht von unten nach oben. So, ist ja auch wurscht. Also nie das grenzt
ohne,
an...
Nie ohne Seife waschen.
Ja, so sieht's aus. Was du alles weißt. Toll.
Boah, man soll es ja nicht sagen, aber ich habe mal Geografie studiert.
Ja, okay.
Ist ja auch schäbig.
Ja. Naja, weiß ich. Mhm. Ist ja was geworden aus dir.
Ja.
Ihr Vater stammt aus dem Allgäu, ihre Mutter eben von dort aus Litauen. So verbringt und verbrachte sie eine Menge Zeit dort, spricht fließend Litauisch und hat somit ein sehr tiefes Verständnis auch für die dortige Kulinarik, weil dort ja auch nun Familie lebt. Das Buch hier, das sind 80 Rezepte auf 240 Seiten im AT-Verlag erschienen und zu haben für 38 Euro. Das ist jetzt erstmal ein sehr schönes Buch, wie ich finde. Soll ich dir mal reichen? Möchtest du es haben?
Bitte.
Ja, gerne. Leinenhaptik. Aha. Vorne als Coverfoto einer der Nationalgerichte. Shalti Barschtschei heißt
ja,
die Suppe.
Auch schön.
Ja. Ist auch in diesem Buch drin, als neben dem Originalnamen als pinke Suppe auch zu finden. Im Buch wunderschöne Fotografien von Maria Großmann, die mit Denise Wachter auch beim Stern zusammenarbeitet. Das sind sehr realistische Food-Fotos, aber ganz toll in Szene gesetzt. Die Fotos transportieren da Osteuropa in einer sehr heimeligen und doch stylischen Art und Weise. Da ist auch öfter mal eine Doppelseite Foto und dann eine Doppelseite Rezepte. Also es ist nicht so ganz stringent, was das Ganze locker macht und sehr schön, macht Spaß durchzublättern. Buch beginnt mit einem kleinen Vorwort vom Kochbuchautor Stefan Paul. Ein bisschen Vorwort von Denise über das Buch, über ihr Vilnius, 10 interessante Fakten über die Stadt. Und dann, das finde ich sehr schön gemacht, ihr persönlicher Food Guide von Vilnius. Mhm. Das ist erstmal ein kurzer Abriss für die, über die aktuelle Gastro-Szene. Mhm. Und dann gibt es einen QR-Code, der führt auf eine Google Maps-Seite mit zurzeit 76 Kulinarik-Tipps, die allermeisten in Vilnius, weniger auch außerhalb. Und das Schöne ist ja, dass diese Liste sich ja hoffentlich permanent erweitert oder aktualisiert wird.
Wird sie das?
Ja,
hat sie. Das habe ich ja oft in Büchern.
Dafür ist es ja da, dass sie.
Du weißt, was ich meine. Ne?
Ja.
Dass du Bücher hast, wo du sagst, du hast da Tipps, die gibt es ja gar nicht mehr. Ne?
Genau, das ist das Schöne an diesen, dass so eine. Also
ich erinnere immer wieder gerne an Tim Raue und seine Reisen, die er macht. Ne?
Ja. Also. Das ist, hoffe ich, dass sie das weiterhin pflegt, weil es steht ja definitiv auf meiner Reise-Bucketlist, das Baltikum. Und dann werde ich das auf jeden Fall nutzen, mit Freude. So, jetzt geht's mal los mit den Rezepten.
Ja.
Kapitel sind Kleinigkeiten für jeden Tag, für den Vorrat, alle an einem Tisch, aus dem Wald, alles mit Kartoffeln, Durstlöscher und zum Abschluss der süße Abschluss. So sind halt die Kapitel-Einteilung. Bei den Kleinigkeiten gibt es zum Beispiel einen litauischen Brotsalat mit weißen Bohnen, gefüllte Eier oder den selbstgemachten Quarkkäse aus Milch, Zitronen und Gewürzen, den es dort auch überall zu kaufen gibt. Der ist offensichtlich so ein Nationalgericht. Da machen die viel draus.
Was hast du gemacht?
Nee, den habe ich nicht gemacht.
Nee, hast du auch
der
nicht gemacht.
Ist aber in einigen Rezepten drin. Den kannst du dann mal auch substituieren mit Ricotta oder ähnlichem, wenn man will. Dann gibt es selbstgemachten, den gebeizten Pastrami-Lachs oder Buchweizenpfannkuchen.
Gebeizter Pastrami-Lachs?
Ja,
den hast du aber gemacht.
Nein, Pastrami-Lachs. Pastrami-Lachs.
Du machst nicht die leckeren Sachen, sehe ich gerade.
Wieso?
Ja, sicher. Pastrami-Lachs muss doch super geil sein.
Ja, findest du? Ach. Ich habe gemacht zum Beispiel Buchweizen-Pfannkuchen mit Smashed Avocado, pochiertem Ei und Kräuter-Hollandaise. Da guckst du mich so, was ist denn mit dir?
Ich wusste nicht, dass du jetzt Buchweizen machst.
Wieso? Was ist denn gegen Buchweizen einzuwenden? Was ist denn gegen Buchweizen
einzuwenden? Bist du gesund? Bist du jetzt, willst du abnehmen?
Ja, immer. Aber das hilft nichts. Das ist ein anderes Thema.
Gut.
Also das ist zum Beispiel highly Instagrammable und sehr lecker war das.
Das glaube ich.
Ne? Vor dieses pochierte Ei, was dann so runterläuft und die Kräuter und der ist wunderbar. Kannst du bei Instagram, wirst du dir ja angucken können.
Mhm. Ne? Wie viele Anläufe hast du gebraucht für dein pochiertes Ei?
Überhaupt keinen.
Na gut.
Also Eier pochieren kann ich.
Gut.
Wieso?
Nö, so.
Ist das eine Schwierigkeit für dich?
Ja, ich habe ja einen Instagram-Post gemacht die Tage mal, für wie man das. Das ist tatsächlich für viele eine Herausforderung. Wenn man auch nicht weiß, wie es geht, ist das auch schwierig, muss ich sagen.
Also, viele sagen ja sogar, dass dieser Strudel unnötig ist, aber kann man machen, kann man lassen.
Na, ich finde das nicht so unnötig, weil geht auch ohne Strudel, aber am Anfang würde ich das immer zu raten, weil das sich dann zusammenzieht.
Ja. Ein bisschen Essig rein, dann stockt es schneller, aber sonst ist das einfach nur ein Ei da rein.
Ja.
Ja. Nee, also das ist jetzt.
Gut, dass wir auch drüber gesprochen haben.
Ja,
es ist einfach nur ein Ei rein.
Keine, ins siedende Wasser so. Ist keine große Herausforderung.
Nein, das kriegt
man schon
nicht.
Hin. Das kriegt man schon hin. Ja, und man kann auch das in eine Suppenkelle machen, in eine eingeölt und da reinhalten oder so, aber das ist alles viel zu anstrengend.
Ja.
Lieber so ins Wasser und dann hinterher mit einer Schaumkelle rausholen. Ja. Ja. Ach so, dieser Pfannkuchen übrigens ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass Denise bei allen selbstentwickelten Rezepten keine litauischen Namen, ich sag mal Originalnamen, dazu schreibt. So sieht man sehr klein im Buch, recht transparent, was denn auf alte Traditionsrezepten fußt und was sie denn entwickelt hat.
Mhm.
Weiter geht's dann hier für jeden Tag. Und da ist dann auch die Schalti Bascay, die pinke Suppe, auch ein Nationalgericht. Das ist ein tolles Gericht für warme Tage mit Kefir und rote Beete und kalte Suppe. Da wird gerne gekochte Kartoffel und Ei zu serviert. Außerdem gibt es hier eine georgische Rindfleischsuppe, die habe ich auch gemacht, wo du gerade gefragt hast. Wunderbar, ja. Dann gibt es einige Salate. Mamas Hering, dahinter versteckt sich eingelegte Heringsfilet mit einem Tomaten-Karottengemüse. Oder es gibt hier ein Graupenrisotto mit getrockneten Tomaten und dem gerade erwähnten Quarkkäse.
Mhm.
Dann folgt alle an einem Tisch. Da sind Kohl- und Wirsingrouladen und da gibt es Teigtaschen natürlich. Da gibt es hier drei verschiedene, einmal mit Fleisch, einmal mit Heidelbeeren, einmal mit einer Pilz-Käse-Füllung oder ein Kiefer Kotelett. Das ist so eine Art Hühnerfilet-Roulade, die ist paniert und frittiert. Die steht definitiv noch auf meiner To-Do-Liste, das klingt sehr lecker. Da gibt es noch einen Schaschlik und zwei Kartoffelsalate. Dann das Kapitel aus dem Wald, das fällt ein bisschen aus dem Rahmen, da diese Gerichte bis auf wenige Ausnahme, die sind italienisch inspiriert, tatsächlich. Aber dann hier halt mit Pilzen, da gibt es zum Beispiel Crostini mit Pilzen, da gibt es Frittata, ein Steinpilzrisotto oder die Spaghetti Pfargonara, das ist eine Carbonara mit Pfifferlingen. Dann natürlich alles mit Kartoffeln, das ist natürlich auch ein Kultgemüse dort. Da gibt es hier gefüllte Knödel oder zweierlei Kartoffelkuchen. Das meint hier, ich würde eher Aufläufe sagen, die nennen es Kartoffelkuchen. Es gibt Kartoffelwaffeln, die fand ich auch nett. Die sind so ähnlich wie Kartoffelpuffer, ein bisschen Mehl im Teig und dann im Waffeleisen gebacken. Die waren super, das ist auch ganz toll als Vorspeise. Ne? Wenn du so eine belgische Waffel hast mit so Topping oben drauf, das ist toll. Das war auch übrigens sehr lecker, habe ich auch gemacht.
Ja.
Kannst du dir auch bei Instagram nachkochen.
Mhm.
Es folgen ungewöhnliche Durstlöscher, so heißt das Kapitel. Es beginnt mit Gira. Das ist in einem offensichtlich sehr weit verbreiteten Brottrunk. Eben aus altem Brot, Wasser, Zucker und Rosinen. Das wird zum Gären gebracht.
Mhm.
An dieser Stelle sei mal erwähnt, dass wir ja ganz oft sehr wunderbare Leserpost bekommen, Mails.
Ja, das ist in der Tat richtig. Ne?
Unter anderem in diesem Falle, wir hatten mal ein sehr nettes, sehr netten Mail von Herrn Ziemann, sag ich einfach aus Estland bekommen.
Mhm.
Liebe Grüße gehen raus. Mhm. Und der hat mir, als ich ihm in der Antwort gesagt habe, dass wir bald Litauen zum Thema haben, schickte er mir echt so einen kleinen persönlichen Gesamtüberblick über die baltische Küchenkultur.
Mhm.
Sehr nett. Unter anderem auch erwähnt er dieses Getränk, allerdings mit dem Namen Kvass bei ihm, und versicherte mir, dass dieses Getränk, also dieser Brottrunk, dann doch deutlich besser schmeckt, als es oftmals aussehen würde.
Mhm.
Aber das ist schon, also wie gesagt, da wird Brot, bei ihm, er sagte noch, da kommt auch noch Hefe rein, dann gärt das natürlich noch schneller, aber da wird dann so altes Brot nochmal benutzt, damit das nochmal gärt und wäre nicht so deins.
Die Frage ist, ich stelle mir nur die Frage, warum? Also warum?
Warum ist einfach, um altes Brot zu verwerten.
Okay.
Ne? Mhm. Und wenn es lecker ist, ich habe es noch nicht probiert, aber es geht da wirklich um, das ist ja eine bäuerliche Küche alles und da geht es, glaube ich, sehr stark um Resteverwertung.
Ja. Ja, ich kann mir das jetzt, man muss, glaube ich, auch aufpassen, man muss, glaube ich, gutes Brot nehmen. Du kannst jetzt nicht irgendwie ein Ciabatta nehmen. Mit, ne? Das sollte ja schon.
Ja, was steht da für Brot?
Roggen, Sauerteig oder Roggen? Wir nehmen altbackenes Roggenbrot.
Ja.
Ja, guck, ein 100%iges Roggenbrot aus Sauerteig soll es sein.
Mhm.
Also von daher.
Ja. Es folgt in dem Kapitel noch ein Gin Fizz mit Birkensirup.
So, jetzt, now we're talking.
Ja. Es gibt noch ein Gemüse und ein Obstwasser, einen Tomaten- und Pflaumensaft und ein Lindenblüten sowie ein Waldtee aus diversen Beerenblättern.
Mhm.
Zum Abschluss, der süße Abschluss, da sind zwei Torten dabei. Mohnhappen in Mohnmilch, das klingt ganz lecker.
Ja,
aber
ich bin ja für Mohn immer zu haben.
Ja. Mhm. Oder ein Schokoladenkonfekt mit einer Quark-Mascarpone-Füllung.
Kriegt man auch selten Mohn gemahlen zu kaufen.
Gemahlen?
Ja, sehr selten. Muss man immer gucken. Man kriegt zwar Mohn, aber wenn man jetzt meint, man kann diesen Mohn dann nehmen zum Backen. Nee, der ist ja nicht gemahlen. Und Mohn selber mahlen zu Hause, da braucht man eine Mohnmühle.
Mohnmalmühle.
Eine Mohnmalmühle, auch sehr schön. Und die hat ja kaum einer zu Hause.
Okay.
So, es ist nicht so einfach, gemahlene Mohn. Und ich rede jetzt nicht von diesem Backmohn, der ja schon fertig, diese Machopampe ist. Das ist das auch nicht, was ich meine. Gemahlenen Mohn zu kaufen, weiß ich, bei Alnatura und so kriegt man das wahrscheinlich schon. Aber
wo hast du denn, hast du öfter Mohn gemacht?
Ja,
ich habe bisher tatsächlich noch nie Mohn mahlen müssen.
Ja.
Oh Mann.
Das ist auch schön. Alliteration, ganz großartig. Ja.
Ja, aber du schon, ja, für so.
Warum musst du deinen Mohn nicht mahlen?
Weiß ich, weil es stand nicht in einem Rezept, wenn ich mal was mit Mohn gemacht habe.
Okay. Also wenn du Mohn nicht mahlst und damit backst, dann hast du diese einzelnen Körner, ne? Das sind ja bleibende Körner. Genau. Und wenn du den mahlst, dann hast du das eben nicht.
So. Ja, okay. Gut.
Was für eine Erkenntnis.
Ja.
Verrückt. So was. Wir reden uns so Kopf und Kragen.
Ja, das stimmt. Bitte schneiden.
Man muss auch,
schneiden.
Man muss auch gemahlenen Mohn löschen. Das nennt sich in der Back, also wir Menschen, die ja sehr gerne kochen und backen.
Wir Konditoren
müssen zusammenhalten.
Mhm.
Wir Hausfrauen übrigens auch.
Ja, okay.
Nein, also den muss man ablöschen, wenn man backt. Da muss dann also Milch rein oder heiße Milch oder irgendwas so zum Backen.
Damit er sich geschmacklich aufschließt,
damit man eine Backmischung hat.
Achso.
Eine Mohnbackmischung hat.
Gut.
Ach, wem sage ich das?
Ach, ich glaube, das ist, wir glauben,
du langweilig. Du backst doch gar nicht gerne.
Nee, doch, eigentlich schon, aber selten, sehr selten.
Mhm.
Ich sage zwei, dreimal mehr.
Gut.
Aber manchmal muss ich ja, also so Burger-Buns und so mache ich. Ich mache öfter mal einen Brioche.
Du weißt, dass 50% unseres Podcasts nicht für Burger sind.
Das stimmt, aber ist mir egal.
Ja, 50% sind ja dafür.
Ja. Also, zwischen den Rezepten werden auch tatsächlich immer wieder Restaurants aus Vilnius vorgestellt, auch mit immer jeweils einem Beispielrezept. Das finde ich auch sehr schön, sehr gelungen.
Mhm.
Ich komme schon zum Fazit. Mhm. Gestaltung, Fotos, Layout, das kann man meines Erachtens kaum besser machen. Gefällt mir sehr gut. Die Rezepte sind alle samt leicht bis mittelschwer, sehr gut geschrieben, auch für Anfänger, die können sich da dran probieren. Das sollte funktionieren. Ich glaube, fortgeschrittenen Köchen gibt es, das ist eine relativ unentdeckte Küche. Und ich glaube, das gibt dann schon ein bisschen Inspiration, neue Impulse vielleicht. Also ich fand das sehr erfrischend, mal Gerichte zu kochen, die jetzt nicht mediterran, Levante oder asiatisch sind. Das ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Und der deutsche Gaumen, der findet sich hier auch sehr schnell zurecht und auch wohl.
Sehr schön.
Ne?
Du weißt schon, dass mediterrane Küche, Levante, also die Klassiker, jetzt auch wieder neue Kochbücher auf den Markt geschmissen haben.
Ja, natürlich weiß ich das. Das ist ja auch
völlig
richtig
okay.
So. Und
richtig
ich mag
und
das
wichtig.
Ja auch richtig
ja.
Gern. Gestern war ich erst wieder orientalisch, erst was wieder hervor.
Siehst du?
Ne? Sehr, sehr gut. Aber ich fand es auch mal einfach schön, da so wie klassische, also es ist eine neue Küche. Ich finde es schön. Ich finde das super.
Ja.
Die Zutaten kriegt man auch bei uns in jedem Supermarkt tatsächlich.
Wo, in welcher Ecke in dem Regal steht dann der Lindensirup? Der Birkensirup?
Den kriegst du wahrscheinlich im Bio. Jetzt hast du natürlich die Zutat, die man vielleicht nicht in jedem Supermarkt bekommt. Aber
ja, du.
Aber Dill und Kartoffeln und das. Aber Birkensirup bekommst du schon.
Ja?
Ja.
Okay.
Noch nie
Nein, noch nie gegessen.
Okay.
Ja, noch nie gegessen.
Da werden Birken angezapft und tatsächlich.
Ja, das weiß ich. Dann, wie das gemacht wird, weiß ich schon.
Da wird nur eine gewisse Menge entnommen, dann muss sie wieder verstopft werden. Und okay. Dann müssen die
wie schmeckt Birkensaft?
Birkensirup.
Sirup?
Ja, süß. Mhm. Ne? Es gibt ja auch Birkenzucker. Ist egal. Wir verzetteln uns hier. Ich glaube, wir langweilen ein Stück weit, oder?
Ja. Ne? Ein Stück weit.
So, Denise sagte mal, die Generation heute hätte andere Ansprüche an Rezepte. Sie müssen in den Alltag passen oder situativ angepasst werden, beispielsweise aufwendig, wenn Gäste kommen. Schnell, aber raffiniert für den Alltag. Ich glaube, das ist ihr hier mit ihrem Erstlingswerk sehr gut gelungen. Wir vergeben Kochpots.
Das sagte ich.
Ne? Genau. Mhm. Und genau wie du, erstaunlich, erstaunlich, gebe ich diesem Buch 8,5 von 10 Kochpots.
Na, dann ist es das wert.
Ja,
das ist schön.
Absolut.
Das sieht auch sehr, sehr schön aus.
Ja. Ja. Wir haben uns mit Denise unterhalten.
Das ist so.
Ja, und da sollen wir doch jetzt mal dringend reinhören, oder?
Bitte.
Das Interview.
Herzlich willkommen, Denise Wachter, hier bei uns im Podcast. Toll, dass das geklappt hat. Ein spannendes neues Buch hier darüber zu erzählen, das freut mich sehr.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
Du bist Genuss- und Kulinarik-Expertin des Stern und leitest dort das Ressort Genuss und Kulinarik. Man findet ja im Netz recht wenig über dich und deinen Werdegang so. Soweit, dass du als Kind lieber Kochbücher als Romane gelesen hast, das steht auch im Buch hinten, studiertest italienische Sprachen und Literatur und Geografie und hast eine Ausbildung zur Sommeliere gemacht auch tatsächlich. Mhm. Und sei es laut Eigenaussage Foodie by Heart. Wie kam es denn, jetzt mal ganz kurz zum Lebensweg, wie kam es denn zur Journalistin und warum nicht zur Köchin?
Sag das. Ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, eine Ausbildung zur Köchin zu machen, weil ich nach dem Abitur bin ich nach Neuseeland gegangen als Au-pair-Mädchen und meine Hauptaufgabe in der Familie war wirklich zu kochen. Also 5 Tage die Woche war meine Hauptaufgabe, abends ein richtig geiles Essen auf den Tisch zu stellen. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Es lag aber auch daran, dass ich natürlich da ein Schlaraffenland an Lebensmitteln und Zutaten hatte. Also ich konnte mich wirklich von A bis Z bedienen. So meine Gasteltern haben da keine Kosten und Mühen gescheut, uns zu verköstigen. Und da habe ich mal kurz mit dem Gedanken gespielt. Aber klar, wenn man sich dann anguckt, wie aufwendig und wie zeitintensiv so eine Ausbildung ist und auch wie der Ton in den Küchen damals herrschte, wahrscheinlich nochmal sehr viel schlimmer als heutzutage. Heutzutage kann man sich natürlich die Etablissements vielleicht ein bisschen besser aussuchen.
Aber so alt bist du ja auch noch nicht, oder?
Naja, zumindest war das vor 18 okay. Jahren. Ja, okay. Und da hat sich, glaube ich, auch in der MeToo-Bewegung sehr viel getan.
Das stimmt.
Also zumindest hat das Thema mal Gehör gefunden. Und die Arbeitszeiten am Ende. Also mir war es irgendwie wichtig, nicht an Feiertagen oder an Wochenenden, ich weiß, das klingt immer sehr privilegiert, wenn ich das sage, zu arbeiten. Und natürlich hat man dann auch nur einen Blickwinkel. Und als Journalistin über die Kulinarik zu schreiben und über Menschen, die irgendwas mit Genuss machen, kriegt man natürlich sehr viel Input, ne, von links und rechts. Und man kriegt wahnsinnig viele Perspektiven aufgezeigt, die ich ja so, wenn ich nur jetzt an einem Herd stehen würde, gar nicht bekommen würde.
Das war relativ schnell klar, dass du über Kulinarik schreiben möchtest auch.
Ja. Es war zumindest relativ schnell klar, dass ich schreiben möchte. Und am Anfang war das noch so in meinem Kopf, dass ich Reisejournalistin werden möchte, weil ich sehr gern gereist bin, schon als Kind mit meiner Family.
Und dann bin ich tatsächlich 5 oder 6 Sprachen oder so, ne? Das ist ja.
Ja, also allein schon familienbedingt. Meine Mama kommt aus Litauen, dadurch Litauisch, Englisch, dann in Neuseeland gelernt und Französisch, Italienisch studiert und Spanisch kommt dann so on top noch hinterher.
Aber
das ist dann halt so rudimentär. Das geht dann über Smalltalk nicht heraus im Spanischen zum Beispiel. Okay. Genau. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, dass man ja auch über Essen schreiben kann. Damals habe ich ein Praktikum bei der Beef gemacht, die es leider nicht mehr gibt. Mhm. Das schöne Kochmagazin, das ironische Kochmagazin für Männer, wie ich es immer genannt habe. Und habe gemerkt, richtig cool, man kann Geschichten erzählen über Menschen, die was mit Produkten machen, mit Lebensmitteln machen. Und das ist auch ein Beruf. Ja, und dann bin ich so reingerutscht. Mein Werdegang ist ziemlich langweilig, weil ich dann direkt in den Stern reingerutscht bin nach dem Studium oder noch während des Studiums und habe mich da austoben dürfen im Genuss- und Kulinarikbereich und mache das bis heute und jetzt in allen Gewerken.
Sehr gut, sehr gut. Jetzt kommen wir mal zu deinem Buch. Ne? Das erste eigene Kochbuch, Vilnius, ja. Hauptstadt von Litauen, nur mal noch mal kurz erwähnt.
Sehr gut ausgesprochen, Gregor.
Danke.
Toll. Du, so viele sagen Vilnius.
Ja, gut. Ich hab mir gerade schon deinen zweiten Vornamen gespart. Aber ich habe es zwar geübt, aber ich tue es jetzt nicht. Ne? Was ist denn das Besondere an der litauischen Küche? Wie kann man die charakterisieren? Kannst du das? Geht das?
Also ich würde sagen, aus unserer Perspektive hier aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum ist es noch eine sehr unentdeckte Küche. Die wurde noch nicht so viel erzählt, die ist noch nicht komplett vermessen worden und dadurch ist sie für uns spannend, weil viele vielleicht dann erstmal gar keine Berührungspunkte mit dieser Küche haben und sie gar nicht wirklich greifen können. Auf meinem Cover im Kochbuch bin ich natürlich sehr plakativ, ist die kalte rote Betesuppe. Das ist ein Nationalgericht des Landes, was es schon tatsächlich sehr lange gibt. Und der Ursprung ist auch urlitauisch. Deswegen ist das ein sehr schönes, plakatives Beispiel. Ich würde sagen, wenn ich die Küche in einem Wort beschreiben müsste, wäre es vielleicht frisch, weil alles, was auf den Tellern landet, wird in der Umgebung angebaut. Die Tiere, also vor allem viel Schweinefleisch, wird in der Umgebung gezüchtet und meistens freilaufend noch. Pilze und Beeren und Kräuter findet man alles im Wald. Seefische gibt es in den vielen Seen. Und wenn man an die Ostsee geht, kriegt man natürlich noch ein bisschen Meeresfische. Mhm. Und so würde ich sie charakterisieren. Sie ist sehr, sehr frisch.
Also so eine Produktküche von bäuerlich und landschaftlich gegeben. Ne? Also
genau.
Seen, ja. Meer und Wald.
Ich hatte den ersten Eindruck, den ich hatte vom Buch, ist, wenn ich dann so die Rezepte durchgelesen habe, eine unfassbare Parallele zur ukrainischen Küche. Rote Beete, Teigtaschen, Sauerrahm, Käse. Also das, wo ich gedacht habe, das kenne ich doch alles irgendwoher. Gibt es da Parallelen?
Ja, absolut. Also wenn man sich das geschichtlich auch anschaut, ich meine, Vilnius wurde vor über 700 Jahren gegründet. Und damals war sie sehr multikulturell. Also der Stadtgründer hat wirklich Menschen aus allen Gegenden Europas eingeladen und hat ihnen sehr hohes Gut versprochen. Und es war nämlich Religionsfreiheit. Und dadurch gab es eben von Christen sehr viel jüdischen EinwohnerInnen und auch muslimischen Einwohner gab es wirklich Einflüsse aus allen Küchen. Und das ist durch den Zweiten Weltkrieg dann so ein bisschen verloren gegangen. Na, also Vilnius hatte von der Population über 40% jüdische Bevölkerung. Und es gab natürlich einen kompletten Bevölkerungsaustausch nach dem Krieg. Und die Spuren sind jetzt immer noch da. Und im Gegenteil, sie werden gerade wieder so ein bisschen hervorgeholt. Also die Küche in der Sowjetunion wurde sehr standardisiert. Da wurde halt gesagt, eure Nationalgerichte sind jetzt die Zeppeline, diese Kartoffelknödel, die in dem Zeitraum auch einen anderen Namen bekommen hatten. Die hießen vorher Dicicule, also einfach nur dicke Klöpse so ungefähr.
Ja.
Wurden dann zu den Zeppeline angelehnt an den Zeppelin, der über die Stadt geflogen sei. Und natürlich sind die Einflüsse aus der deutschen, aus der polnischen, aus der ukrainischen Küche total da. Mhm. Und trotzdem dann wieder sehr individuell.
Okay.
Wo sind denn die Unterschiede? Also bei uns wird das Baltikum ja gerne in einen Topf geschmissen. Ne? Kannst du, gibt's da so, wo sind die Unterschiede zwischen Estland, Lettland und Litauen?
Die sind wahrscheinlich am Ende sehr marginal, was die Zutaten angeht, weil wir sind ja auch in der kompletten Klimazone, ist dann das wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen mehr von Finnland auch beeinflusst. Aber die Litauer verstehen sich trotzdem darauf, also ihre Identität, sie haben wahnsinnigen Nationalstolz, sie sind wahnsinnig stolz zu sagen, sie sind Litauer und eben nicht, ne, wir sind ein Teil von der Sowjetunion, der ehemaligen. Mhm. Da sind sie schon sehr bedacht darauf und natürlich dann mit ihren Nationalgerichten, die sie für sich definiert haben. Dadurch unterscheiden sie sich von den Produkten, würde ich sagen, sind die wahrscheinlich recht ähnlich. Trotzdem versuchen vor allem auch die jungen Litauer eine neue Küche für sich zu definieren, eine neue litauische Küche auch für sich zu definieren. Und die steht und fällt tatsächlich mit den Produkten, die es in der Umgebung gibt.
Hatte auch mal gelesen, glaube ich, so allein wegen der Geografie, Estland mehr so in den Norden, also mehr so die nordische Küche, Lettland mehr russisch und Litauen mehr polnisch so orientiert, stimmt das?
Das stimmt vermutlich, also Litauen und Polen war ja auch mal ein großes Königreich und neulich hatte ich tatsächlich gelesen auch nochmal, dass viele Gerichte, die wir auch in Deutschland haben, wahrscheinlich über Polen auch nach Deutschland gekommen sind und auch andersrum wieder. Also ne, am Ende, was ist deutsche Küche? Also.
Ja, ja, klar.
Ja.
Jetzt hast du relativ wenig Fleisch bei dir im Buch. Ist das typisch fürs Land oder ist das deinem persönlichen Stil oder Zeitgeist oder so geschuldet?
Das habe ich ja heute von euch gehört. Ich bin ein Weggourmand.
Okay.
Wie Hanni Rützler es definiert.
Ja.
Ich esse Fleisch, aber sehr ausgewählt und achte sehr auf die Produktqualität. Und
deswegen gibt es eher Hack bei dir im Buch.
Oder ein bisschen Hühnchen.
Und Hühnchen, ja, das stimmt.
Und wähle aber gerne das Gemüse.
Ja.
Aber möchte auch zeigen, weil die litauische Hausmannskost ist natürlich sehr fleischlastig und sehr kartoffellastig und wollte eigentlich zeigen, auch durch die Rezepturen, dass sie aber auch sehr elegant und sehr leicht sein kann und eben auch sehr gemüsebasiert und dass sehr Gemüse, wenn man das geil macht, ja sehr viel spannender sein kann, als so ein Steak anzubraten und ja auch persönliche Vorliebe, absolut klar.
Gut. Ja. Wie spricht man die rote Beete-Suppe eigentlich richtig aus?
Chalti Barsche.
Ja. Habe ich hier oben als Link, von, als Vorwo-Link habe ich es hier oben drin.
Ich habe allein von der Schreibweise her, wo ich das erste Mal gesehen habe, ich gedacht, ach du lieber Gott.
Ja, das ist schwierig. Ne?
Wenn man ich finde eine erfrischende rote Beete-Suppe dann irgendwie passender als dieses
Wort. Ja, genau, oder pinke Suppe habe ich sehr
tätowiert. Ja, genau. Das genau.
Also Schalta ist kalt auf Litauisch und Barsch ist der Borsch, also die rote Beete und dann Schalti, Barsche und wenn man sich das so zusammenbaut, kriegt man das irgendwann hin, ja.
Und da haben wir wieder die russische Komponente, ne? Das ist Borsch, ne?
Ja, genau.
Ja, okay. Ja, so ist das.
Aber die Geschichte der kalten roten Beetesuppe geht ja noch tiefer. Die wurde vermutlich von Turkvölkern als kalte Joghurtsuppe ins Land gebracht. Und dann haben die LitauerInnen die rote Beete hineingegeben. Und Aufzeichnungen zu dieser Suppe. Ich habe mit so einem Food-Historiker gesprochen, der hat gemeint, es gibt irgendwie 30 verschiedene Varianten mit ganz verschiedenen Einlagen auch und dann eben je nach Saison oder je nach Anfang des Monats auch mal mit Fischeinlagen und eben mit Sauerampfer. Ich habe auch eine kalte Sauerampfersuppe darin. Hm. Ist ganz spannend.
Wo kommt eigentlich die Liebe zur Beete her?
Von den Litauern oder von mir, meinst du?
Ja, von den Litauern. Und Russ, also von Osteuropa. Ist das irgendwie, weiß man auch nicht. Ne? Weil die wächst ja auch hier. Aber hier ist sie gar nicht so sehr. In Frankreich wieder mehr. Aber egal.
Wo kommt die Leidenschaft her für Kartoffelknödel?
Die Kartoffeln kann man zumindest erklären. Weil es, unter der Sowjetunion gab es nicht so viele Produkte. Und die Kartoffel war halt sehr einfach anzubauen. Es war einfach im Anbau und man konnte sie halt sehr vielfältig weiterverwerten. Deswegen ist die Liebe der Litauer zu der Kartoffel so groß. Wahrscheinlich zur Rote Beete. Ne? Ja, genau. Und Rote Beete wahrscheinlich ähnlich, ne? Konnte wahrscheinlich easy anbauen.
Das ist in Deutschland ja auch nicht anders gewesen im Krieg, ne? Da konnte ja die Kartoffel, haben sie alle Kartoffeln gesammelt.
Ja, Kartoffel, ja, aber Rote Beete ist hier in Deutschland, fliegt ja immer so ein bisschen unterm Radar. Egal.
Das ist absolut richtig. Und in Deutschland hat man aber auch keine Klöße gefüllt erstmal. Ne? Diese Cepelinae, ist das?
Cepelinae.
Das ist das Nationalgericht, ne?
Das ist das Nationalgericht, genau.
Ja, mit deiner ganzen Magazinerfahrung jetzt und dem ganzen Schreiben unzähliger Rezepte und Kolumnen, was war denn jetzt die besondere Herausforderung an einem Buch, beziehungsweise an deinem Buch?
Also dieses Buch, und das schreibe ich ja auch im Vorwort, das war wirklich schon quasi fertig in meinem Kopf, bevor ich es aufgeschrieben habe. Und dieser Wunsch, dieses Buch zu schreiben, den hatte ich seit 10 Jahren. Und es war klar, dass es irgendwie immer um die litauische Küche gehen sollte, weil ich gerne eben so ein bisschen auch meine Geschichte erzählen möchte und die Wurzeln meiner Mama erzählen möchte. Und dann bin ich relativ schnell dazu zu kommen, die nochmal wahnsinnig zuzuspitzen. Weil das, was wir gerade in Vilnius erleben, haben wir vielleicht vor 15 Jahren in Kopenhagen erlebt, dass sich da eben eine neue Gastro-Szene auftut. Sehr viele junge Menschen, junge Gastronominnen, die eben die Frage beantworten wollen, was ist eigentlich litauische Küche und was ist die Küche von Vilnius? Und dann fand ich das sehr schön, diese Tradition und meine Geschichte mit der Moderne und der heutigen Zeit irgendwie zu verschmelzen zu lassen, weil am Ende bin ich das ja auch. Ne? Ich bin hier geboren und aufgewachsen, aber habe jeden Sommer auch in Vilnius verbracht. Und es ist auch so ein bisschen, es ist schon fast so ein bisschen autobiografisch, dieses Kochbuch, weil ich ja ganz viele auch Anekdoten über meine Familie und meine Mutter erzähle, aber gleichzeitig halt auch den Blick über den Tellerrand werfe. So, was gibt es über die Hausmannskost und über die Gerichte, die ich aus meiner Kindheit kenne, einfach noch darüber hinaus? Wie kann man sie vielleicht nochmal ein bisschen neu erzählen, neu auflegen? Und die größte Herausforderung war dann am Ende eigentlich das Produzieren. Also was wirklich am zeitintensivsten und am körperlich auch anstrengendsten war, waren einfach diese 80 Rezepte zu kochen. Und ich habe das Foodstyling ja gemacht und die zu produzieren. Aber gleichzeitig auch eines meiner bereicherndsten Sachen, die ich in meinem Berufsleben je gemacht habe.
Ah, okay. Apropos Mutter. Hinten im Buch ist angegeben, Küchenassistenz wäre Nurten Assmann und Brigitta Wachter. Ich vermute jetzt mal ganz stark, dass das Schwiegermutter und Mutter ist.
Sehr richtig, hast du sehr gut vermutet.
Waren die beteiligt, ja?
Genau, meine Schwiegermutter ist eine großartige Bäckerin. Das ist unsere Patissiere in der Familie. Die hat mich sehr bei den ganzen Teig- und Backrezepten unterstützt und die Probe gekocht. Also ich habe die Rezepte geschrieben und sie dann quasi getestet, ob sie so funktionieren und dann eben nochmal angepasst. Und meine Mama kam dann auch nochmal zu 3 Produktionstagen dazu zum Thema Kartoffeln, natürlich. Und hat dann an 3 Tagen mir 11 Kilo Kartoffeln schälen müssen. Ja, und das hat sehr gut geklappt. Ne? Man sagt ja immer, man soll nicht mit seiner Mutter oder mit seiner Schwiegermutter in die Küche gehen. Und meine Mutter hat so den ersten Tag, hat sie gesagt, ja, aber wir machen das ganz anders. Aber meine Cousine, die macht das ganz anders. Und ich würde das jetzt nicht so machen. Ich so, doch, Mama, wir müssen uns jetzt an die Rezepte halten und genauso kochen, weil wir müssen ja, wir geben natürlich das Versprechen an die LeserInnen, dass wir, dass die Rezepte funktionieren. Ne? Das ist ja das Allerschlimmste, wenn du im Kochbuch ein Rezept aufschlägst und das Rezept funktioniert nicht. Deswegen, sie hat einen Tag gebraucht und dann hat sie sich wirklich akribisch an die Rezeptur gehalten und dann immer gesagt, ich mache das jetzt genauso wie in deinem Rezept. Und ich so, ja bitte, bitte mach das so. Genau.
Ja, ist auch super. Das, was ich bisher gekocht habe, ich habe, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Sachen irgendwie gemacht. Die haben alle...
Sehr schön, wow.
Ja, die haben alle sehr gut funktioniert. Ja?
Was hast du denn gekocht?
Oh, da muss ich nachschauen. Ich weiß nicht. Da muss ich nachschauen. Ich habe gemacht die Kartoffelnwaffeln Neringa. Neringa, okay. Mhm. Ich habe gemacht, Moment, ich habe das habe ich noch nicht gemacht. Was habe ich noch gemacht? Den weißen Kartoffelsalat, gut, der ist jetzt nicht so, außer dass da doch deutlich mehr Gemüse als Kartoffeln drin ist. Aber war super lecker. Die georgische Rindfleischsuppe habe ich gemacht. Die pinke Suppe, natürlich. Und die Pfannkuchen mit dem pochierten Ei. Buchweizenpfannkuchen mit smashed Avocado, pochiertem Ei und Kräuterhollandaise.
Nice. Ja. Lecker.
Du gehst an Buchweizenpfannkuchen ran, das finde ich
Die waren lecker.
Großartig.
Die waren
das
gut,
glaube ich.
Ja,
sehr ich mache das auch, aber ich finde Buchweizen völlig unterschätzt.
Ja. Ist auch sehr Instagrammable, ne? Das Rezept ist auch sehr Instagrammable, genau wie die Waffeln. Ich glaube, das ist liegt sehr im Trend, ne?
Da sind wir bei den Fotos. Ich habe so das Gefühl, das Buch, das hat sehr viel mit Stolz zu tun, also dass du auch stolz bist auf das, was da, also zumindest habe ich so den Eindruck gehabt. Hast du bei den Fotos auch Mitspracherecht gehabt oder war das deine Idee, also gerade was Belichtung und so angeht?
Also Belichtung habe ich keine Ahnung, das klar. Tatsächlich nicht. Aber
so die Anrichte Weise meine ich auch.
Ja, ich hatte eine Fotografin, und gleichzeitig Stylistin, Maria Grossmann, mit der ich auch die Kolumne Stern mache. Also die ist die Stylistin. Genau, mit ihr habe ich das zusammen gemacht, weil ich in der langjährigen Arbeit, mit der ich dir zusammen bin, arbeite, die hat ein wahnsinniges Händchen für osteuropäische Themen. Also ich liebe ihren Stil, wie sie es schafft, vielleicht ist trutschig zu stylen, aber gleichzeitig hat es wieder so einen modernen Charakter und das zieht sich durch das Buch so schön durch und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich meine Styling Queen, wie ich sie auch nenne, in der Danksagung gefunden habe.
Da auch eine Frage zum Fotos. Erstmal, ich finde dich auch toll, großartige, tolle Fotos.
Danke.
Das Coverfoto ist ja auch die pinke Suppe und die ist komplett anders inszeniert als im Rezept in dem Buch. Wie kommt es dazu? Wie ist da die Entscheidung?
Ach, das haben wir uns tatsächlich so überlegt, dass wir ja nicht das Bild doppeln wollen. Also wir fanden dann schön, man sieht einmal, wie sie in echt aussieht, der Teller und am und man sieht aber dann auch in dem Produktionsschritt. Also wir haben dann schon ab und zu auch mal damit gespielt. Ne? Auch die Kuldune, die Teigtaschen, da haben wir auch mal Produktionsschritte gezeigt. Also das war eigentlich eher immer so eine... Ja, also Maria hat sich auf jeden Fall was dabei überlegt und sie hat mich dann immer gebrieft, wie wir es dann machen, wie wir es inszenieren und so. Und klar, wir haben das schon gemeinsam besprochen, aber sie ist da ganz klar der Profi und ich habe dann eher nur gesagt, so ja, finde ich cool, finde ich nicht so cool oder lass uns das ein bisschen anders machen und so. Aber das war schon wahnsinniges Teamwork auf jeden Fall.
Wie ist denn bisher so die Resonanz auf dieses Buch? Weil es ist ja nun was ganz anderes. Man muss sich auf was komplett anderes einlassen. Nicht auf die einfache, easy peasy, gut, einfache Küche ist es. Es ist leicht nachzukochen. Aber es ist eben nicht das schicke Italien oder das jetzt sehr en vogue China, Japan, wie auch immer, was ja auch Gregor sehr gerne mag. Wie ist die Resonanz?
Sehr positiv. Also genau, was du sagst. Es ist absolute Nischenfeld. Und man muss es doch schon erklären. Ich habe auch bewusst den Titel Vilnius gewählt und eben nicht Litauen, weil diese Hauptstadt irgendwie nicht so auf dem Radar ist wie vielleicht Riga und Tallinn. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es keinen Hafen hat und die Kreuzfahrtschiffe da auch nicht andocken können. Und ja, es bedarf dann schon Erklärung. Aber ich bin ja vom Fach, ne? Ich bin ja selber Journalistin, deswegen... weiß ich natürlich, dass ich viel darüber erzählen muss und ja einfach die Aufmerksamkeit auf dieses Buch lenken. Mhm. Ich glaube auf jeden Fall, dass das Cover schon mal so ein Eyecatcher ist, weil es einfach so richtig knallt.
Auf jeden Fall.
Wenn man das im Regal sieht und es sieht auch wunderschön aus auf dem Coffee Table und so, das kann man sich schon absolut schön hinlegen. Und die Resonanz ist gut, weil halt viele sagen, endlich mal was Neues, mal was anderes. Es ist auf jeden Fall was für Kochanfängerinnen, was ich persönlich ja immer sehr gut finde, weil ich meine, wir lieben wahrscheinlich alle Otto Lengis Bücher, aber wenn man sich dann die Zutatenliste reinzieht, dann denkt man sich so, ja, finde ich gut. Ich hole mir vielleicht die Inspiration, aber ich werde mir jetzt nicht alle 25 Zutaten aussuchen. Also es gibt bestimmt, oder einkaufen, es gibt die bestimmt, die das machen. Aber mir war es extrem wichtig, dass diese Rezepte hands-on sind, dass du reinguckst und sofort sagst, ah geil, ich habe das eh schon alles im Kühlschrank. Ich koche jetzt mal los. Und ich meine, so ist ja auch unser Alltag und das Leben von uns, dass wir einfach viel zu wenig Zeit haben und dann einfach mal was Schnelles und was Gutes auf dem Tisch haben wollen. Und ja, das war so ein bisschen mein Anspruch.
Es war für mich auch mal sehr erfrischend unmediterran. Das fand ich eine nette Abwechslung zu dem sonst, also sehr, das ist eine schöne Ergänzung zum Essen. Nur aufgefallen, da würde ich auch gerne wissen, wie kam es dazu, aus dem Wald, da hast du auf einmal Italien dabei und eine Miso-Geschichte ist auch dabei, aber eigentlich ist das ein italienisches Kapitel inmitten der ganzen osteuropäischen. Was war denn da deine Idee dahinter? Weil es gibt bestimmt eine Menge Originalrezepte mit Pilzen in Litauen.
Ja, gibt's und die sind ja auch drin und das sind dann auch einfach nur gegrillte Steinpilze und diese ganzen eingelegten Sachen mit Pilzen und die Pfifferlingssoße, ne, sowas gibt's natürlich auch, aber sind wir mal ehrlich, niemand kocht ja nur eine Küche und so geht's mir auch und da war es mir zum Beispiel wichtig, dass halt einfach nochmal auch vielleicht eine Ebene höher zu nehmen, dieses ganze Kapitel aus dem Wald. Und deswegen wurde es da ein bisschen mediterraner. Also allein dieses Blaubeer-Risotto ist halt der Knaller, ne? Und niemand kommt auf die Idee, vielleicht auch Frucht mit was Pikanten oder was Herzhaften zu pairen. Und da wurde es halt auch ein bisschen dekadenter, dann mal mit Schaumwein. Ja, why not? Ne? Es muss ja, ja nicht alles immer so. Ich schreibe es ja auch. Es ist, ja, ja. Schreibt es ja auch im Buch, dass es jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, dieses Kapitel, das ganz viel einfach aus meiner Feder stammt oder aus meiner Interpretation. Und ich liebe die italienische Küche. Ich habe italienische Kultur und Sprachwissenschaften studiert. Ist vielleicht auch so ein kleiner Teil meiner Identität, so ein
bisschen wie Tim Mälzer sagt. Die Autobiografie dann in dem Buch.
Genau, das ist dann der italienische Tim Mälzer in mir. Und ich liebe auch Pasta und Pasta mit Pfifferlingen passt halt auch einfach wie die Faust aufs Auge. Ja, und da bin ich dann nach Italien gegangen. Aber es passt auch wieder zu Vilnius, weil wenn man sich die Architektur anschaut, es wahnsinnig viele italienische barocke Architekten, die in die Stadt kamen. Und die haben bestimmt auch ein paar Nudelgerichte mitgebracht.
Ganz bestimmt.
Absolut.
Jetzt kennst du als Redakteurin für den Stern bestimmt Gott und die Welt, hast jede Menge Kontakte. Wie kam es denn zur Zusammenarbeit mit dem Schweizer AT-Verlag?
Mit dem Schweizer AT-Verlag, ganz klassisch. Ich habe denen einfach mein Konzept, mein Manuskript gepitcht. Ich liebe die Kochbücher, die sie machen. Ich finde sie sehr hochwertig, sehr individuell und das sind einfach super Bücher. Also ich habe eine meiner Lieblingskochbücher stammen tatsächlich aus dem AT-Verlag. Und dann ging es den ganz klassischen Weg. Ich habe telefoniert mit dem Verlagschef in der Schweiz. Und er fand das Thema toll. Und ich habe ihm ein vertieftes Manuskript dann einen Tag später geschickt. Und das habe ich in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion geschrieben. Da war ich total hyped. Und ich beschreibe das immer so, es floss dann aus meinen Fingern irgendwie. Und es musste raus. Ja, und so ist das entstanden. Also es wurde auch 1:1, habe ich es so umgesetzt, wie ich es im Manuskript mir so einen Fahrplan ein bisschen geschrieben habe.
Du hast gerade gesagt, dein Lieblingskochbuch kommt vom AT-Verlag. Welches Lieblingskochbuch?
Ja, einer meiner Lieblingskochbücher kommt vom AT-Verlag. Ich fand zum Beispiel ganz toll das griechische Sonne und Meer auf dem Teller. Das kam, glaube ich, letztes Jahr. Okay. Ich war letztes Jahr auch, oder die letzten Jahre auch im Jury beim Deutschen Kochbuchpreis.
Ja.
Deswegen.
Ihr auch,
stimmt, so. Genau. Ja, deswegen kennt ihr das ja. Man kriegt dann irgendwie so viele Bücher immer die Hand. Ja. Und ich fand
sich, wo kommen die her plötzlich?
Ja.
Die waren völlig unterm Radar. Ja.
Genau. Und es kommen ja auch 2000 Kochbücher auf den Markt im Jahr, ne?
Ja, ja.
Ja, das ist irre, diese Zahl, die ich neulich da gehört habe.
Deswegen braucht der Stern eigentlich auch eine Kolumne von den Kochbuchcheckern, die dann alle 14 Tage ein Kochbuch vorstellen.
Ja, das wäre schön.
Auch noch nicht. Ja, das wäre
ja, super. Ja, das hatten wir früher tatsächlich. Früher haben wir immer, die Redaktion hat dann immer Kochbücher gecheckt.
So, das machen wir ja jetzt.
Ach so, okay.
So, wir geben dem Ganzen ein Gesicht.
Ja.
Ja, das wäre sehr schön.
Wir sind ja auch hübsche Menschen.
Ja.
So. Aber jetzt back to topic.
Also. Ja, und da sind auf jeden Fall sehr viele Kochbücher und ich mochte auch sehr gern von Elif Oskan das türkische Kochbuch Cuisine. Das ist auch im AT-Verlag erschienen. Ja. Es gab ein indisches Kochbuch Amu. Auch ein ganz tolles, schönes Kochbuch. Und wenn man die drei und jetzt vielleicht noch meins daneben legt, das sind halt vier so krass unterschiedliche Bücher, die ihre individuelle Geschichte erzählen. Das finde ich halt so toll, weil ich finde, bei manchen Verlagen sieht man ja schon eine Uniformität oder zumindest dann im Layout oder im Design und die sind alle so krass unterschiedlich und so individuell. Ja, und das hat mich sehr angesprochen, deswegen war dieser Verlag meine erste Wahl.
Du hast auch gerade gesagt, du hattest das gärte 10 Jahre lang, dieses Konzept. Wie kam es denn dann zum Ausbruch? Was war das Initial, dass du sagtest, jetzt ist es soweit?
Ich glaube wirklich meine langjährige Erfahrung dann in dem Bereich, dann wahrscheinlich auch Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, ne, was natürlich dann auch im Alter sich mehr ausprägt, würde ich sagen. Und Timing. Also ich dachte, jetzt ist es Zeit für diese Küche, mal auf den Radar zu kommen und ein bisschen anders auf den Radar zu kommen, als immer nur zusammengefasst als baltische Küche. Ich war davor die Jahre sehr viel essen, dann auch in der Fine-Dining-Szene in Vilnius, dass sich da wahnsinnig viel tut. Junge Restaurants, die vielleicht so 1-2 Jahre alt sind. Ne? Dann natürlich perfektes Timing, dass die Michelin-Sterne dann noch kamen im Juni. Ja.
Ja, sehr gut. Gibt's denn, gärt schon was Neues in dir?
Oh, es gärt ganz viel in mir, ja.
Da kommt noch was.
Da kommen auf jeden Fall hoffentlich noch ein paar. Also ja, es sind sehr viele Ideen in meinem Kopf. Jetzt muss erstmal dieses Baby auf den Markt und sich gut verkaufen und danach.
Super.
Hoffentlich geht's weiter, ja.
Stopp, Denise. Ich danke dir sehr für das Gespräch, für deine
Zeit. Ich danke euch.
Ja?
Ciao.
Vielen Dank.
Hat Spaß gemacht, vielen Dank.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Viel Erfolg mit dem Buch.
Ja, danke euch, danke euch. Vielen, vielen Dank.
So, für Sie war es an der Zeit, das Buch herauszubringen. Für uns ist es an der Zeit,
Abschied zu nehmen.
Tschüss, tschö und adieu zu sagen, oder?
Und uns, sie spricht ja ganz viele Sprachen, haben wir jetzt gehört. Wir müssen die Sprachen, also gerade Litauisch und Französisch, da müssen wir nochmal
nachsitzen
und nochmal in medias res.
Ja.
Ja, schade eigentlich, dass wir da nicht auf der Höhe sind.
Ja, aber gut.
Das ist, wie es ist.
Ist es, dafür können wir toll kochen, ne?
Und der eine von uns kann
toll sammeln.
Also alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da auch ein paar Rezepte aus den Büchern. Es werden immer mehr Rezepte, muss ich sagen, was wir da kochen. Was ja schön ist, da kann man sich mal so durchgucken und auch mal schauen, ob das Buch was für einen ist, ne? Wenn man so das eine oder andere da raus macht. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck und wir freuen uns über eure Nachrichten.
Genau, und wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen.
So.
Lasst Sterne regnen.
Ne? So
das ist das, da würdet ihr uns einen Riesengefallen mittun.
Ja, und wenn nicht, dann einfach weiterspulen.
Ja, einfach weiterspulen.
Weiterklicken.
Gehen Sie weiter.
Gehen Sie bitte.
Hier gibt es nichts zu hören.
So. Hier gibt es nichts zu hören.
Ja, dann sagen wir tschö und adieu.
Und immer lecker bleiben.
Immer lecker bleiben. Mhm. So ist's.
So.
Ne?
Genau. Denise heißt mit zweitem Namen wie nochmal? Sigul.
Sie, bitte? Gesundheit.
Sigulle.
Sniegule.
Jetzt ist es schade, dass man so Namen nicht so aussprechen kann.
Sniegule. Pass auf, ich habe hier einen Vorwurf. Willst du hören?
Sniegule.
Ja.
Wir üben das. Schön.
Heißt übrigens Schneeflöckchen.